herzliches Willkommen zu eurem Plüms Tierschutz-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Plüms klärt über alle Natur- und Tierschutzthemen auf, gibt Tipps zur artgerechten Tierhaltung und spricht das aus, was viele vielleicht nicht hören wollen. Wir wollen die Wertschätzung gegenüber unserer Natur und unseren Tieren in den Vordergrund rücken. Denn nur so lässt es sich doch glücklich und ausgeglichen leben.
Liebe Tine, lieber Martin, herzlich willkommen bei Plüms. Jetzt wollen ja bestimmt schon alle wissen, um was es heute denn so geht. Ihr seid ja die Gründer des Landeis Kieselbronn. Könnt ihr uns da denn ein bisschen was drüber erzählen? Also seit wann es auch das Landei gibt und was das Landei denn so ist?
Ja, hallo zusammen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Das hat uns unwahrscheinlich gefreut und wir sind jetzt auch mal ganz gespannt über den Ablauf. Mein Name ist Martin und
Tine.
Meiner Partnerin ist Tine. Kurz zur ersten Frage. Ja, das Landei Kieselbronn, das ist noch ein recht junges Unternehmen. Es gibt das Landei praktisch in der kleinen Form seit 2019.
Okay, und da steige ich jetzt direkt mal mit der nächsten Frage ein. Und zwar, was hat euch denn dazu bewogen, mit Hühnern zu arbeiten? Ihr habt ja ganz bestimmte Hühnerrassen. Das erkennt man ja schon ja allein an den bunten und kleinen und auch großen Eiern. Könnt ihr uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also das war eigentlich ein Projekt, das nicht so geplant war. Der Start war an einem Sonntagmorgen im Januar 2019. Ich war am Frühstückstisch gesessen und habe zu Tine ganz spontan gesagt, Mensch, ich hätte so gerne ein Frühstücksei, es war aber keines da. Und dann habe ich daraus dann den Schluss gezogen, du, ich glaube, ich hätte gern 2 oder 3 Hühner, so dass wir unsere eigenen Eier haben. Die Tine ist ja sehr unternehmerisch geprägt von ihrem Denken her. Mein Schwerpunkt bei meinem Beruf ist Marketing. Bei der Tine ist es die Buchhaltung. Das heißt, sie denkt in Zahlen und sie hat dann gesagt, also wegen 2 oder 3 Hühner fangen wir nicht an, dann müsste es vielleicht schon 10 sein. Und ja, dann haben wir so Pläne geschmiedet, wo könnte denn ein Hühnergehege stehen. Wir waren uns gleich am Anfang einig, unsere Hühner, die sind nicht irgendwo auf kleinem Raum, sondern die sollen eine natürliche Umgebung haben, die sollen wissen, was Gras ist, die sollen wissen, was Blätter ist, was die Sonne ist, was der Regen ist. Einfach so, wie wir es früher von unseren Großeltern auch gekannt haben im Hühnergarten. Das war also bei meinen Großeltern war es ein riesengroßen Hühnergarten mit 10 Hühnern drin. Und wie gesagt, dann haben wir im Garten ein Areal gesucht, das haben wir dann abgesteckt. Wir haben die Biomasse zugrunde gelegt, mindestens 4 Quadratmeter pro Huhn. Im Endeffekt ist dann aber dann doch viel mehr geworden. Und dann haben wir die Samstagabende nach dem Bauen von dem Hühnergehege haben wir damit verbracht, dass wir uns sehr viele verschiedene Hühnerrassen angeschaut haben, weil es war uns von vornherein klar, wir wollen Rassehühner, wir wollen keine Hybridhühner, praktisch überzüchtete Legemaschinen, das im Tierwohl überhaupt nicht entspricht und auch nicht unserer Vision. Und irgendwo haben wir uns dann auf verschiedene Rassen geeinigt. Dann haben wir gesucht, wo gibt es Züchter von diesen Rassen? Die haben wir kontaktiert. Und dann haben wir noch mit einem Schreiner einen kleinen Hühnerstall gebaut, der ein Aufnahmevolumen von 25 bis 30 Tieren hat. Im Endeffekt waren es dann 13, die wir gestartet sind. Und so hat es dann eigentlich seinen Lauf genommen. Und dann natürlich die Nachbarschaft, wir sind in einem Wohngebiet, hat dann wahrgenommen, dass es bei uns Hühner gibt. Und dann kam immer mal wieder eine Anfrage, können wir vielleicht von euch mal Eier haben? Ja gut, und dann hat es das eine oder andere Ei dann auch gegeben, weil so viel waren es ja nicht. Und aber das war eigentlich nur der Start, weil, wie gesagt, dann auch unsere weitere Philosophie, also unsere Vorstellungen weiterzuleben, das war dann eigentlich schon dann noch ein sehr, sehr langer Weg.
Das hört sich alles schon sehr spannend an. Wie man ja auch raushört, steht bei euch das Tierwohl ganz oben. Du hattest vorhin erwähnt, ihr lehnt euch ein bisschen daran an, wie es zum Beispiel früher bei Oma und Opa im Garten war. Gibt es ja aber tatsächlich noch einen großen, grundlegenden Unterschied. Eure Hühner landen ja tatsächlich nicht im Topf, sondern dürfen ja da ein richtig schönes Leben leben. Kommen wir später aber nochmal dazu. Aus welchem Grund habt ihr euch denn für diese Art der Hühnerhaltung entschieden? Also was hat euch jetzt dazu bewogen, außer jetzt ein gutes Frühstücksei von einem gesunden, glücklichen Tier zu haben?
Ja, also wie gesagt, das ist ja auch im Endeffekt unser Verständnis für Tierwohl, was man auch auf unserer Homepage auf Landei Kieselbronn gleich am Anfang dann auch mitgeteilt bekommt. Unser Handeln ist in erster Linie geprägt von dem Respekt vor den Tieren. Ja, also wie gesagt, wir sind nicht jetzt so profitorientiert wie große Betriebe, da wir beide noch im normalen Leben andere Berufe ausüben. Das heißt, wir haben hier einfach mehr Spielraum. Ja, und als wir die Hühner dann ausgesucht haben, dann ist auch ganz, ganz schnell das Thema Artenschutz auf den Tisch gekommen. Ja, weil wir haben dann, als wir uns eingelesen haben und verschiedene Online-Seminare besucht haben, sind sehr schnell klar geworden, dass es eigentlich die Hühner, so wie sie früher waren und wie sie im Endeffekt damals auch gehalten wurden, dass es die eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt. Das in aktuell, wenn man von Rassehühnern spricht, dann geht der Fokus meistens auf das Zwiehuhn. Zwiehuhn bedeutet, das ist ein Huhn, das wird zum Eierlegen genutzt und es wird aber auch nachher zum Verzehr, weil es einfach ein robusteres und kräftigeres Huhn ist, wird es genommen. Diese Rassen, die gibt es im Großen und Ganzen noch. Dann gibt es aber auch Rassen wie zum Beispiel unsere Andalusier. Das sind definitiv keine Zwiehühner, sind auch sehr, sehr lebhafte Hühner. Und als wir gestartet sind, hat es in Deutschland noch ungefähr 126 Hennen von dem Bestand gegeben. Und wir haben dann gesagt, da wollen wir unseren Beitrag liefern, dass diese alten Rassen, die damals schon unseren Eltern und Großeltern gedient haben und an denen die sich erfreut haben, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Und da wollen wir unterstützen. Und demzufolge haben wir dann auch einen Schwerpunkt auf das Thema Artenschutz, und zwar die Erhaltung von alten Rassen gelegt.
Ich würde mal gerne springen, und zwar, wie viele Hühner habt ihr denn aktuell und wie sieht die Haltung aus? Also wir kennen ja eure Hühnerwiesen und man sieht, dass da ganz viel Herzblut mit drin steckt, aber wenn du das einfach mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas visualisieren könntest.
Ja, das würde ich gerne übernehmen. Ich bin die Tine, hallo. Es ist ein spannendes Unternehmen, weil wir auf den Wiesen sind, wie du schon gesagt hast. Und das Ganze war nicht so einfach. Wir haben uns um eine Baugenehmigung bemühen müssen, also einen roten Punkt. Und der hat sehr, sehr viel von uns abverlangt. Wir haben für 144 Hühner dürfen wir maximal halten. Das wurde ausgemessen in unserem mobiler Hühnerstandvilla. Und dazu brauchen wir 6000 Quadratmeter Wiesen. Warum? Das hat auch sein Bewandtnis, weil diese Wiesen von unserer Hühnerschar quasi immer wieder abgefressen wird und abgeerntet wird, ja, wo die scharren und machen und tun. Dadurch belüften sie auch diese Wiese und dann wechseln wir auf die nächste Wiese. Und die Wiese, die dann wieder nachwächst, hat einen ganz anderen Wert. Warum? Weil diese Erde ist belüftet durch das Kratzen und Scharren der Hühner und dadurch plötzlich haben wir eine ganz, ganz tolle Vegetation auf dieser Wiese. Aber dass sich die Wiese wieder erholen kann, sind wir gezwungen von dem Gesetzgeber, von dem Landratsamt und von dem Bauordnungsamt. Wir müssen also 6000 Quadratmeter Wiese nachweisen. wir ziehen dann immer wieder um und das Umziehen, man muss sich das so vorstellen, wir haben unsere rote Hühnerstallvilla für unsere Hühnerschar, dann haben wir einen Bauwagen, der ganz wichtig ist, da haben wir unser Futter gelagert, unser Reinigungswerkzeug, dann haben wir unsere Einstreu, da ist alles drin, was man braucht, um die Hühner versorgen zu können. Und dann haben wir über das Ganze, das ist was ganz Schwieriges und Aufwendiges und Zeitaufwendiges, haben wir ein Vogelnetz drüber. Warum? Auf der Wiese im Freien, da kommen die Greifvögel, also wir haben hier mit Milans zu tun, die sehr, sehr viel über den Vögel kreisen. Und wir kennen Hühnerbesitzer im großen Stil, ja, mit mobilen Ställen, die machen kein Netz drauf und jeden Tag wird ein Huhn mindestens geopfert für den Habicht oder der sich dann ein Tier schnappt. Aber die sagen, wir haben 5000 Tiere, dann ist es nicht so schlimm. Bei unseren 100 Tieren, so circa, ist es ganz, ganz schlimm, wenn wir ein Huhn verlieren würden durch den Greifvogel, durch den Habicht. Warum? Weil unsere Hühner ja nicht in der einfach zu kaufen sind. Ich habe jetzt einen Huhn, der stirbt, ich möchte ein neues kaufen. Sondern unsere Hühner lassen wir ja aufziehen von unserer Eva, die einen großen Bauernhof hat und die sich um die Küken kümmert und das Huhn aufzieht. Und die Junghenne kommt dann zu uns und bis ein Huhn ein Ei legt, das sind so an die 12. Na, so wie viele Monate sind es? 6, 7 Monate, bis ein Huhn dann ein Ei legt. Also dadurch schützen wir unsere Hühnerschar mit einem Netz obendrauf. Und genau das macht es aus, was die Hühner ruhig werden lässt. Sie haben keine Angst mehr, dass sie geschnappt werden können von dem Habicht. Wir haben auch ganz viele Unterschlüpfe, weil die Hühner entfernen sich in der Regel nur kurzzeitig von dem sicheren Standort, also von ihrem Stall, weil sie Angst haben, wenn sie sich im Freien bewegen, dass dann der Habicht kommt und sie schnappt und sie keinen Unterschlupf finden. Das ist ein ganz großes Herzblut, was bei uns drin steckt, dass wir ein Netz drauf haben, dass unsere Hühnerschar ausgeglichen und ruhig ist. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn wir umziehen auf die andere Wiese, müssen wir erstmal das Netz oben abrollen, dann mit dem Traktor ziehen wir den mobilen Hühnerstall um, dann wird der Bauwagen positioniert, dann kommt das Netz wieder oben drauf. Und dann kommt ein Elektrozaun außenrum. Ganz, ganz wichtig, wir haben einen Elektrogeflügelzaun, weil auf der Wiese und weil wir ja ganz in den Streuobstwiesen auch sind, da sind natürlich auch der Fuchs und der Marder unterwegs und das sind die schlimmsten Feinde außer den Greifvögeln für die Hühner. Das erfordert, wo kriege ich jetzt Strom her auf meiner Hühnerstallvilla, eigentlich nur durch Solar. Wir haben Solarpaneelen auf unserem Dach und diese Solarpaneelen steuern dann den Strom für den Zaun, die steuern die Klappe, dass die auf und zu geht und dass auch das Licht angeht und ausgeht, wie im Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das alles sind unsere, natürlich haben unsere Hühner auch Sandbäder, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Hühner müssen sich wirklich wälzen können und sich ahlen können in dem Sand. Deswegen ist es wichtig für die Parasiten, die sich auf den Hühnern sitzen. Dann haben unsere Hühner Familiennester. Also wir haben keine richtige ausgeprägte Nester, sondern Familiennester. Und in diesen Familiennester, da hüpfen sie dann rein und machen sich's kuschelig. Sie machen sich's nicht kuschelig mit Stroh, sondern sie machen sich das kuschelig, indem dass sie auf dem Dinkelspelz sich einfach setzen. Dinkelspelz bekommen wir wieder von einem Biobauer, der den Dinkel anbaut und den Dinkel trennt mit einer Trennmaschine sozusagen. Und wir kriegen das Abfallprodukt, die Dinkelspelze. Und das Schöne an unseren Hühner ist, die sind, wenn man dann so die Klappen aufmacht und guckt in die Familiennester, die kuscheln sich alle aneinander, sitzen da, legen ihr Ei gemütlich, dann krabbeln sie wieder raus, dann gehen sie wieder raus ins Freie, dann picken sie. Auch ganz spannend, ein Huhn pickt 15.000 Mal am Tag und durch dieses Picken in die Erde natürlich oder dann das in Korn aufpicken, dann sind die einfach beschäftigt und sind rundum glücklich. Also wir sind glücklich, wenn wir zu unseren Hühnern kommen und unsere Hühner sind glücklich, wenn sie den ganzen Tag über draußen im Freien sich bewegen können und picken dürfen.
Ja, das hört man aus seiner Stimme raus, dass ihr da ganz glücklich seid. Und ich denke auch, weil du gerade noch gesagt hattest, wegen der Sicherung mit dem Netz, egal wie viel Hühner es sind, ich denke, jeder, wo sich für die Haltung entscheidet, sollte dann im Prinzip auch dafür Sorge tragen, dass kein Huhn Angst haben muss, auch wenn es 5000 Hühner sind, ne? Ganz klar. Und Ja, der Umzug, den stelle ich mir auch immer sehr spannend vor, aber ich glaube, ihr seid da schon mehr als erprobt. Jetzt kommen wir mal noch zu dem Thema Ernährung. Das Thema Ernährung wird ja auch gerade ziemlich stark unterschätzt. Auch du hast gesagt, Hühner picken bis zu 15.000 Mal am Tag. Das muss man sich mal überlegen. Das kann ja ein Huhn in der kommerziellen Landwirtschaft überhaupt nicht tun oder in Intensivhaltung. Bei euch ist es wieder ganz anders. Wie ernährt ihr eure Hühnchen? Also könnt ihr da ein bisschen noch was drüber sagen? Weil die Tiere, wo jetzt in der Intensivhaltung sitzen, stehen, was auch immer, bekommen ja da immer noch ziemlichen, ich nenne es mal, Gruscht vor den Schnabel gesetzt.
Also da würde ich jetzt an die Tine übergeben. Wollte jetzt im Vorhinein nur noch kurz mal was sagen. Also wir sind nicht biozertifiziert, aber ich schätze jetzt einfach mal so ein, dass wir, obwohl wir keine Zertifizierung haben, über dem Level von Bio liegen, aber das auch dank der Tine, weil da hat sie das eigentlich zu ihrem Masterthema gemacht. Wie ist das optimale Futter? Wie schone ich die Umwelt? Wie schone ich Ressourcen, die es draußen gibt, die man nicht unbedingt braucht, die aber im normalen, auch im Biofutter mit drin sind? Wo kann ich verzichten? Das war für uns auch eine ganz wichtige Grundlage, praktisch von den drei Säulen, die wir definiert haben für uns. Das ist einmal dieses Bio-Level oder noch über dem Bio-Level zu sein, dann die Nachhaltigkeit, was die Tine schon gesagt hat, mit dem eigenen Strom, dann auch, was ich unbedingt auch noch mit erwähnen möchte, auch der Hühnermist wird nicht einfach auf den Wiesen rumgestreut, sondern den bringen wir in die Biogasanlage. Das ist auch jedes Mal ein sehr, sehr großer Aufwand, aber das ist einfach unsere Philosophie. Der geht in die Biogasanlage und geht wieder in den normalen Kreislauf. Also es wird im Endeffekt alles genutzt bei uns, ja. Und dann die dritte Säule ist, wie gerade vorhin schon erwähnt, der Artenschutz, in dem wir auch in dem Verein sind zur Erhaltung von alten Tierrassen, hier bei uns speziell Hühner. Das noch kurz zum Vorwort. Und jetzt, wie es zu unserem speziellen und ganz, ganz tollen Futter gekommen ist, das muss ich der Tine überlassen, weil da ist sie der absolute Fachmann, denn sie hat es mit einem Müller und mit einer Mühle kreiert.
Ja, das war wirklich es war erschreckend. Wir sind zu einem Biobauer gegangen, der Bioland zertifiziert ist, der viele Hühner hat und der das schon jahrelang macht mit seinen Hybridhühnern, also mit diesen Leistungshühnern. Und da haben wir gesagt, Mensch, super, der hat Biofutter, dann können wir doch von dem dieses Biofutter übernehmen. Dann hat er gemeint, ja klar, kriegt mal hin, hier könnt ihr euch holen. Dann haben wir natürlich gegen Bezahlung und haben wir dann uns dieses Biofutter eingesetzt für unsere Rassehennen. Wir haben gedacht, wir tun was super Gutes, weil wir Biofutter einsetzen. Jetzt war das aber so und sind dann nach und nach die Hennen verstorben. Und ich habe dann zu Martin gesagt, das stimmt was nicht. Warum sterben die Hennen? Ja, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir sie in dieser, da gibt's so ein Institut in Karlsruhe unten, da haben wir dann die Hennen hingebracht, die haben sie dann seziert und haben uns mit dem das Ergebnis geliefert, die Hennen sind gestorben an Leberverfettung. Dann haben wir gesagt, komisch, die haben ja nur dieses Biofutter gekriegt, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich eingestiegen, wie Martin sagte, ich habe dann schon fast eine wissenschaftliche Arbeit rausgemacht und habe eine Analyse des Futters, was auf dem Markt in Deutschland gibt. Also ich habe mindestens 7 bis 8 Futterhersteller, auch Bio, normale und so weiter, kontaktiert. Dann bin ich bis nach Österreich, bin ich in die Schweiz und habe dann zum Schluss einen Frust gehabt und habe zu Martin gesagt, das kann nicht sein. Alle Futter, die ich habe, die haben zu viel Kalzium, zu viele Stoffe, Proteine drin. Das sind alles für Hochleistungshühner, aber nicht für unsere Rassehühner. Und dann habe ich ein sehr intensives Gespräch geführt mit einem sehr bekannten Hühnerzüchter, der schreibt auch Bücher, und habe gesagt, was soll ich denn tun? Das sind alles Futter, wo unsere Rassehühner nicht vertragen. Dann hat er mich ausgelacht und hat gesagt, klar, Rassehühner, die können niemals das Futter bekommen, auch nicht mal ein Biofutter, von Hühnern, die Hochleistung bringen. Man muss sich das vergleichen wie mit dem Sportler. Der Sportler ernährt sich ganz anders wie ein normaler Mensch. Ja? Und so ist es mit den Hühnern. Die Hühner, die Hybridhühner, die haben die Verantwortung, jeden Tag ein Ei zu legen. Also müssen die gepusht werden. Legemehl ist klar. Dann ist auch die Farbstoffe für das Ei muss rein. Ja, weil der Verbraucher kauft das Ei, wie das Ei nachher aussieht, der Eidotter. Also kommen Farbstoffe rein. Dann habe ich festgestellt, in den Futter, normalen Futter, auch in dem Biofutter, ist Palmöl enthalten. Palmöl, also es wird vom Urwald, der Urwald wird gerodet, um quasi dann das Öl reinzumachen. Da sage ich, warum macht ihr Palmöl rein? Ja, weil es billiger ist, klarer auch, klare Sache. Also ich war dann vollkommen frustriert und habe gesagt, was ist los? Dann habe ich mit den Herstellern telefoniert von den Futtern und die haben gesagt, was machen Sie sich Gedanken? In Deutschland haben wir 5 Millionen, über 5 Millionen Hybridhühner, also diese Industriehühner, und Sie kommen jetzt daher, dann geben Sie doch den Hühnern irgendwie Gras oder sonst was oder Körner. Da sage ich, nein, ich will ein gutes Futter, können wir Ihnen nicht liefern. Sie können höchstens das Futter in der zweiten Phase haben. Wenn Sie dann kurz vorm Keulen sind, also vorm Schlachten, dann kriegen Sie weniger gutes Futter. Und da sage ich, das will ich nicht. Ja, und dann habe ich wirklich in meiner Verzweiflung Mühle für Mühle angerufen und habe dann eine Mühle bei Stuttgart gefunden. Und ganz nett, dieser Mensch, der hat selber Rassehühner und der sagt, ich kenne das Problem und ich weiß, es gibt kein Futter in Deutschland für Rassehennen im großen Stil. Rassehennen haben meistens nur die Hobbyhalter. Denen ist es dann egal, was sie für Futter sie geben. Oder dann halt die Züchter. Und die Züchter geben viel billige Füllstoffe rein, weil die wollen nicht investieren in das Huhn. Die wollen das Huhn auch nur für ein Jahr leben lassen, bis dann nachher die ihre Zertifizierung haben und ihren Preis und ihre Auszeichnung. Und dann wird das Huhn auch geschlachtet. Also diese Philosophie, ein Futter zu finden für ein Huhn, was 4, 5, 6 oder 7 Jahre lebt und auch dann noch Eier legen soll, gibt es nicht. Dieser Mensch hat dann unsere Bedürfnisse gehört und ich habe gesagt, ich will was tun für das Huhn. Das Huhn braucht, wenn es in die Mauser kommt, was die Hybridhühner auch nicht erleben, aber die werden vorher geschlachtet, aber unsere Hühner erleben die Mauser, das heißt, die wechseln komplettes Federkleid. Dafür muss ich unterstützen mit Blaumohn, ich muss unterstützen mit Kieselgur, ich muss unterstützen mit Bierhefe, ganz, ganz wichtig, was der Mensch auch nutzt für die Haare, ja. Nützen die, kriegen die Hühner dann in das Gefieder, das in das Futter rein. Dann haben wir die Winterpause, da haben wir wieder eine andere Zusammensetzung. Dann haben wir den Frühjahr, wo sie wirklich dann das Problem haben mit den Parasiten. Dann kriegen sie Zitronellaöl, dann kriegen die für die Eidotterfarbe Paprika und Tagetesblüten und Ringelblüten und Kurkuma. Dann haben wir ganz, ganz wichtig, wir haben kein Palmöl, sondern wir haben Rapsöl aus Flaschen, sehr, sehr teuer. Wir haben Leinkuchen in unserem Futter drin. Wir haben Oregano, Majoran, Mariendistel für die Leber, ganz, ganz wichtig. Wir haben also eine Zusammensetzung von 25 verschiedenen Kräutern und Blüten wir haben eine eigene Futtermischung kreiert. Die wurde in dem Labor von dieser Mühle.
Und in der Uni Rostock, wenn ich kurz einsteigen darf, die Uni Rostock hat das Futter analysiert, hat es als sehr, sehr gut befunden und nochmal zurückzuspringen zu der Dotterfarbe, hat die Tine ja gesagt, wir haben auch Kurkuma dabei, also wir haben eine natürliche Dotterfarbe nicht durch Farbstoffe, sondern durch Kräuter und Gewürze gemacht. Das bedeutet, auch wenn man das Ei erhitzt, dann bleibt diese Farbe. Das heißt, wenn man von unseren Eiern zum Beispiel Spätzle oder Pfannkuchen macht, dann bleiben die gelb. Ja, dann werden die nicht grau, sondern die sind richtig gelb, so dass unsere Nachbarsfrau am Anfang gekommen ist, hat gesagt, mein Mann hat gemeint, ich hätte Safran in die Spätzchen gemacht, weil die so gelb sind, aber das ist nur bedingt durch diesen natürlichen Farbstoff, der nicht verbleicht. Und jetzt gebe ich wieder an die Tine.
Genau. Und jetzt ist halt die Geschichte die, weil wir was Besonderes wollten, müssen die in der Mühle speziell für uns dieses Futter ja mischen. Die Futtermischung ist auch geschützt. Es gibt keine einzige hochwertigere Futtermischung in ganz Deutschland, meine ich zu behaupten. Aber hat den Nachteil, wir müssen 3 Tonnen von dieser Futtermischung abnehmen. Ja, deswegen auch dieser Bauwagen, wo wir dann auch einen Teil lagern können und einen Teil lagern wir im Keller bei uns. Also wir haben wirklich mit unserer Futtermischung erstmal einen riesigen Aufwand betrieben, rauszufinden, was braucht das Huhn, dass die Legeleistung auch stimmt. Das ist auch wichtig, weil wir ja nicht nur das hobbymäßig, sondern wir verkaufen ja auch die Eier. Es muss also auch artgerecht sein für das Huhn. Und wir haben halt jetzt unsere Futtermischung, die ist geschützt. Aber jetzt muss man sich das so vorstellen, 3 Tonnen Futter bedeutet für uns einen Einsatz von sehr viel Geld, den wir erstmal vorstrecken müssen und vorfinanzieren müssen. Und uns ist es das aber wert. Uns ist es wert, dass es den Tieren gut geht. Und uns ist es wert, dass nicht nur den Tieren es gut geht, sondern dass wir auch danach ein Ei haben, wo was ganz Besonderes ist. Und dieses Ei, ich komme jetzt ins Schwärmen, ist anders. Ja, es bestätigt uns jeder, auch jeder, der wo es nicht glaubt, der einen Test macht, der ein normales Ei nimmt und unser Landei nimmt, von uns Landei Kieselbronn, kommt dann nachher und sagt, ich hatte es erst gestern wieder, ja, meine Mutter und wir haben es ausprobiert, wir haben die Eier getestet, da gegessen, es kommt nichts an euer Ei ran. Warum? Durch diese vielen Kräuter und durch diese liebevolle Zusammenstellung von dem Futter und auch, dass die draußen picken und sich wohlfühlen, haben wir eine Eidotterqualität. Der Eidotter ist cremig, sämig und das Ei hat einen ganz toller Geschmack von diesen Kräutern auch. Das überträgt sich auf das Ei. Also wir haben, meine ich zu behaupten, ein wunderbares Landei. Jetzt schenken uns unsere Hühner. Das ist unser Geschenk von denen, also ist ihr Geschenk von denen an uns, dass wir so ein wunderbares, geschmackvolles, rundes, perfektes Ei haben.
Und abschließend möchte ich noch kurz sagen, es ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja diesen Begriff legefrisch. Ja? Ein legefrisches Ei sollte eigentlich nicht an dem Tag, an dem es gelegt wird, gegessen werden, weil da passieren noch ganz, ganz viele chemische Reaktionen in diesem Ei. Da verbinden sich verschiedene Substanzen und so, dass das Ei erst nach 2, im Idealfall nach 3 Tagen gegessen werden sollte, weil dann hat man wirklich auch im Endeffekt den vollen Genuss. Am ersten Tag wird es schmecken wie jedes andere normale Ei. Das einfach jetzt nochmal zum Abschluss als Tipp für unsere Zuhörer.
Das hast du sehr schön gesagt, Martin. Ja, also man hört bei euch in jeder Antwort heraus, dass ihr das nicht aus Profit oder sonstigem tut, sondern aus Herzblut und weil ihr da ein bisschen für schwärmt, sehr sogar. Und es ist ja auch was Schönes. Du hattest auch gesagt, dass es in der Hinsicht schwierig ist, Hühner zu ernähren. Wenn man sich das mal überlegt, was mit der Tiere von den anderen Haltungsformen im Prinzip fressen müssen, ist es schon ziemlich gruselig, dass wir Verbraucher das auch noch unterstützen. Also wir brauchen mehr von euch und weniger von den anderen. ihr habt ja vorhin auch erwähnt, die Hühnchen bei euch, die legen ja sozusagen, wann sie wollen und ja, wo sie wollen. Das Schöne ist ja, dass wenn es Hennen gibt, die einfach nicht mehr legen oder ja, nur sehr wenig, trotzdem immer bei euch bleiben dürfen und ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Und ich denke, das gibt ja auch nochmal ganz viel zurück, wenn man das sieht. Ich möchte jetzt aber nochmal kurz zu einem Thema kommen. Vielleicht könnt ihr da auch noch was zu sagen. Gerade bei den Eiern im Supermarkt. Ja, steckt ja viel Tierleid drin, haben wir ja schon drüber gesprochen. Doch viele Menschen wissen das vielleicht nicht. Es gibt ja auch Teigwaren, Nudeln, Brot, Kuchen, Süßgebäck, ja, verschiedene Fertiggerichte und auch vieles mehr. Das heißt, auf Eier zu verzichten fällt vielen Menschen noch sehr schwer. Ist aber eigentlich ganz einfach oder man unterstützt euch, wenn man eben nicht ganz auf ein Ei verzichten kann oder mag. Gibt es noch weitere solche Landeier, sage ich jetzt mal, wie ihr? Oder seid ihr so ein bisschen, stecht ihr so ein bisschen heraus?
Ja, also dieses Thema Landei, was jetzt du auch gerade so mit ein bisschen Schmunzeln gesagt hast, das war am Anfang, das war für uns mal die Namensfindung, ja, wenn ich da kurz nochmal drauf abheben darf, die Namensfindung, die war nicht so einfach. Und also wie gesagt, ich komme aus dem Marketing und wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich auch, dass sich die Leute damit beschäftigen. Also wenn, wie es am Anfang von außen, von einigen gekommen ist, Happy Huhn und so weiter. Also das ist so das Gängige, das ist für mich einfach abgedroschen. Ich will auch mit der Außenwirkung, möchte ich, dass das auch ein bisschen polarisiert. Das bedeutet, die Leute beschäftigen sich damit. Und ich habe immer gesagt, man assoziiert immer mehr in unserer Gesellschaft, also man bezieht das auf immer mehr, auf die sogenannte gute alte Zeit. Ob die jetzt immer so gut war, sei dahingestellt, aber es war doch einige gute Dinge. Da hat das Wort Land hat immer größere Bedeutung bekommen. Landgasthof, Landmetzgerei, Landbäckerei. Und dann habe ich gesagt, warum nicht Landei? Ja, weil ich sehe es an mir. Da ist jetzt eine Metzgerei oder da ist ein Gasthof. Und wenn da Landgasthof steht, dann ist das irgendwie, also das triggert mich an, das macht mich an. Wegen dem war das praktisch dann auch dieses Thema Landei. Und zu dem Thema, ob es noch mehr solche Landeier wie uns gibt, also wir wissen es nicht. Wir gehen aber davon aus, nein. Weil ich glaube nicht, dass jemand, wir machen es ja schon ein bisschen im größeren Stil, ja, dass jemand in diesem Stil macht, weil dann geht es ganz, ganz schnell wieder, dass die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen. Also ich behaupte jetzt mal, nein, wir sind die Einzigen in Deutschland und wir haben auch schon oft angeraten bekommen, diese Unternehmensform, um das mal so zu sagen, uns schützen zu lassen, weil sehr viele Leute finden das einzigartig und irgendwann muss man natürlich mit rechnen, kommt auch einer auf den Trichter, dass er sagt, die Leute sind bereit, mehr für Qualität als für Quantität zu bezahlen. Also momentan sehe ich es noch als Alleinstellungsmerkmal, wie es für die Zukunft aussieht, kann ich nicht sagen.
Natürlich.
Ja, also wie gesagt, jetzt auch aus Sicht des Tierschutzes kann es da gar nicht genug geben. Aber es wird für den einen oder anderen, der diese Philosophie mit uns teilt, ist halt wahrscheinlich nicht so einfach. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass wir anderen Interessierten oder auch tierliebenden Menschen hier einen Impuls geben können. Vielleicht einfach mal auch jetzt, Mensch, probier's doch mal, guck mal, was wir machen. Und wenn es dann mal läuft, ja, dann macht's immer mehr Spaß. Dann, wie gesagt, das animiert dann auch im Endeffekt, da viel Herzblut reinzuhängen. Also wie gesagt, wir sind Vollzeit arbeitstätig, die ganze Woche unterwegs, ich manchmal sogar noch am Wochenende. Aber gestern haben wir wieder den ganzen Tag bei den Hühnern verbracht und gestern Abend waren wir auf unserem Balkon gesessen und haben gesagt, Mensch, das war ein toller Tag.
Ja, man muss es auch wirklich, man darf es auch nicht unterschätzen. Wir leisten Unglaubliches, weil allein schon so ein Umzug von der einen Wiese auf die andere Wiese brauchen wir mindestens 6 Personen und sind mindestens 6 bis 7 Stunden beschäftigt und sind dann aber danach echt platt, weil mit diesem Netz rauf und runter. Dann darf man es nicht unterschätzen. Wir arbeiten hier oder unsere Hühnerschar sind wirklich mit Rassehühner. Wir arbeiten mit Rassehühnern zusammen. Das heißt, wir überlassen dem Huhn die Freiheit, Huhn, wenn du entscheidest, wann du ein Ei legst. Und diese Geschichte ist auch einfach ein betriebswirtschaftlicher Aspekt, wenn ich das von den Zahlen einfach mal so sehen darf. Wir haben die Mauserzeit, die ist mindestens 6-7 Wochen, wo die Hühner das Federkleid wechseln. Dann haben wir die Winterlegepause, die auch mindestens 1 bis 2 Monate gehen. Also wir sprechen hier von 3 Monaten oder 4 Monaten, die wir wirklich finanziell überbrücken müssen, weil die Hühner haben Hunger und kriegen jeden Tag ihr Futter, egal ob sie mausern oder nicht mausern. Im Gegenteil, die werden noch unterstützt mit weiteren Kräutern und weiteren Sachen, die sie brauchen beim Futter, dass es einfacher geht, diese Mauser zu überstehen. Und das ist ein finanzieller Aspekt, den man erstmal überbrücken muss. Andere, die dann das auch im großen Stil machen, die haben dann mobile Hühnerställe, da kostet ein Stall 60.000 Euro. Bis wir 60.000 Euro erwirtschaftet haben, müssen wir 20 Jahre arbeiten mit unseren Hühnern, ja. Dann haben andere Eier ein Eierautomat, ja, der kostet auch an die 10.000 Euro. Das können wir uns einfach nicht leisten. Und deswegen gibt es bei uns zum Beispiel eine Eierhäusle. Und das Eierhäusle ist da, wo man dann sich die Eier holen kann. Also wir gehen bewusst dahingehend, dass wir nicht auf Profit arbeiten und wir können es uns leisten, das Tier im Vordergrund stehen zu haben. Aber ich kann auch Menschen verstehen, die dann davon einfach leben müssen, eine Familie ernähren müssen und die müssen halt andere wirtschaftliche Ansätze bringen, was leider zu Kosten des Huhns geht und das ist sehr, sehr schade.
Ja, was generell zu Kosten des Tieres geht. Und ich denke, in der heutigen Zeit gibt es immer noch Möglichkeiten, ja, ich nenne es mal überspitzt gesagt, sich zu ernähren, ohne ein Tier auszubeuten. Und wie du auch gesagt hast, es gibt Menschen, die haben einen großen mobilen Hühnerstall, wo 50, 60, 70.000 Euro kostet. Aber diese Hühner, die legen und danach landen sie doch im Topf. Und das ist bei euch anders. Und deswegen finden wir das so toll, ne, dass da im Prinzip auch das Huhn nicht zu kurz kommt. Du hattest jetzt gerade das noch mit dem Eierhäusle erwähnt. Das kann man ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 7 Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr oder?
Das haben wir geändert inzwischen, okay. Wenn ich ins Wort falle, genau. Wir haben gemerkt, der Bedarf auf dem Dorf, wir sind ja auf dem Dorf, es ist einfach, da macht das Einkaufslädle zu um 18.30 Uhr. Ja? Und am Anfang haben wir gedacht, wir machen Öffnungszeiten, wo wir unsere Eierhütte öffnen, weil wir auch gedacht haben, okay, was passiert in der Nacht, wenn das rund um die Uhr geöffnet ist. Ja. Aber wir haben jetzt eine gute Lösung gefunden. Wir haben also eine Kamera, die auch angebracht ist an das Eierhäusle, wo wir also jede Bewegung auch wahrnehmen können. Das wird aufgezeichnet. Das heißt, wir haben uns entschlossen, das Eierhäusle ist jetzt wirklich 24 Stunden geöffnet, rund um die Uhr. Bei uns heißt es rund um die Uhr und nicht 24 Stunden geöffnet, sondern unser Eierhäusle ist rund um die Uhr geöffnet. Das heißt, wir machen natürlich auch Werbung für unser Eierhäusle. Wir haben auf sämtlichen Portalen quasi Biohof oder Hofverkauf oder Bioladen am Hof. Überall, wenn man ins Internet geht und sagt Eier in der Umgebung von Pforzheim, dann taucht Landei Kieselbrunn auf. Und auch natürlich haben wir auch eine Infotafel an unserem mobilen Hühnerstall, wo wir jetzt gerade stehen. Die Tafel wird immer wieder umgezogen, mit dem Traktor auch. Ja. Und auf dieser Tafel haben wir die Informationen über unsere Rassen. Und da ist auch ein Vermerk drauf, wenn ihr Eier kaufen wollt, kommt uns besuchen an dem Eierhäusle. Wir haben auch einen QR-Code. Da kann man auch draufgehen. Dann sieht man genau, wo wir auf welcher Wiese stehen. Man hat einen QR-Code, wo man sieht, wo unser Eierhäusle steht. Man führt dann hin über Google Map, kommt man dann direkt zu uns hingeführt. Von der Wiese zu unserem Eierhäusle sind es gerade mal so 5 Minuten zu laufen. Also haben wir auch das Glück, dass es sehr nah ist an uns. Und was ganz, ganz wichtig ist, man kann über unsere Homepage, auch Landei Kieselbronn, kann man auch Bestellung aufgeben, wenn man ganz sicher sein will. Ich hatte gestern eine Frau, die sagte, ich will immer vier grüne Eier, weil wir haben auch grüne Eier. Und jedes Mal komme ich und sind aber keine grünen Eier da, sondern nur braune oder weiße oder hellbraune. Das sage ich ganz einfach, machen Sie bei uns ein Abo, gehen Sie auf die Homepage und sagen, okay, oder geben Sie mir jetzt einen Zettel oder rufen Sie mich an und sagen, okay, ich möchte jeden Mittwoch 4 grüne Eier haben. Dann werden Sie in Zukunft 4 grüne Eier im Eierhäusle finden. Das Eierhäusle haben wir so konzipiert, da ist eine Kühlvitrine drin, gerade in der jetzigen hohen Temperaturen müssen wir die Eier kühlen. Dann ist da vermerkt, da hat jeder sein Klötzle, da steht dann das Klötzle drauf zur freien Verfügung oder Abokunden. Und der Abokunde hat von uns auch, das sind wir auch nachhaltig, eine Holzscheibe und in die Holzscheibe haben wir dann das reingebrannt, den Namen von dem Abonnehmer und dann stehen da Eier in der Kühlvitrine mit der Bezeichnung für unsere Abokunden und dann kommt da dieses Holz, die Holzscheibe drauf, dann weiß jeder Abokunde, okay, ich komme am Mittwoch und hole meine Eier, der nächste holt sie am Samstag und dann haben wir aber auch ganz wichtig Eier zum freien Verkauf. Und weil wir jetzt das Glück haben, dass es unseren Hühnern so gut geht und die ganz viele Eier im Moment legen, haben wir jetzt einen Flyer auch erarbeitet, der sehr schön geworden ist, finden wir beide. Und den haben wir jetzt an Stellen platziert, dass Leute auf uns aufmerksam werden und auch erkennen, nicht nur an unseren Hühnern oder an unserem Infostand, hoppla, da gibt es jemand, der macht es anders wie die anderen. Und da gibt es Landei Kieselbronn. Und es ist für uns auch eine Freude, dass es angenommen wird, das Eierhäusle. Und das Schöne ist, man kann nachts um 11 noch sagen, oh Mensch, jetzt wollte ich einen Kuchen backen für morgen, weil so und so. Und habe aber keine Eier im Haus. Der kann also auch jederzeit bei unserem Eierhäusle vorbeikommen und sich die Eier holen. Das eine ganz schöne Sache ist.
Also lieber ein Griff zum Landei wie zu einem anderen Ei. Denken wir doch. Du hast mir jetzt eigentlich schon alles vorweggenommen, weil ich wollte eigentlich noch drauf eingehen, wie man euch findet. Soziale Medien, Homepage und so weiter und so fort. Aber das hast du ja schon alles gesagt. Möchtest du zum Abschluss noch unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern oder ihr unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben, was euch noch wichtig wäre?
Ja, also speziell den Jüngeren. Das liegt mir sehr am Herzen. Das hat sich auch in der Corona-Zeit wieder unwahrscheinlich gezeigt. Sehr, sehr viele junge Leute sagen, ich möchte jetzt ein Tier haben. Ja, in der Corona-Zeit war das natürlich noch mehr, weil da viele Leute dann allein waren oder viele Kinder nicht in den Kindergarten durften oder nicht gespielt haben mit ihren Spielkameraden. Und dann haben sich sehr, sehr viele ein Haustier angeschafft. Manche auch mehr, manche auch weniger. Da muss man sich einfach im Klaren sein. Haustier bedeutet Verantwortung. Aber nicht nur 4, 6, 8 Wochen oder 5 oder 6 Monate. Das ist praktisch Verantwortung wie gegenüber einem kleinen Kind. Ich kann mir nichts holen wie ein Spielzeug. Ein totes Spielzeug im Endeffekt. Ein ganz einfaches, das ich dann wegstelle und ich habe keine Verantwortung mehr. Sondern auch wenn man Tiere hat, dann muss man die, und das ist mir ganz wichtig, nach unserer Philosophie muss man die wahrnehmen, muss achtsam mit ihnen umgehen und muss sie einfach durchs Leben begleiten. Bei einem Regelfall leben wir länger wie die Haustiere. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Tiere sind keine Wegwerfware. Ja? Tiere bedeuten Verantwortung. Tiere haben Gefühle, auch den Tieren gegenüber, die können Gefühle geben, transferieren und auch Gefühle empfangen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn sich jemand irgendwie jetzt hier entscheidet, ja, ich will auch ein Huhn oder ich will 1 oder 2 Hühner. Hühner werden auch 4 bis 5 Jahre alt. Also genau drüber nachdenken, kann ich dem Tier das bieten, was es artgerecht braucht, ja, oder kann ich es ihm nicht bieten? Wenn ich es ihm nicht bieten kann, dann können die Leute gerne zu uns kommen, an unseren mobilen Hühnerstall. Da gibt's die Infotafel, die Tine erwähnt hat. Da gibt's einen Kaugummiautomat. Da ist dieses Futter drin, was diese Tiere vertragen, was sie essen und was sie nicht krank macht. Und da kann man das Futter rausmachen und kann die Tiere füttern. Und von dem her gesehen, man hat danach keine Verantwortung, man kann wieder gehen, kann sich aber mit den Tieren auseinandersetzen, mit den Tieren befassen, kann sie jetzt bewundern, bestaunen, kann mit ihnen kommunizieren. Das wollte ich einfach nochmal mitgeben. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann noch, man kann uns auch gern kontaktieren. Wir haben auch schon Schulklassen da gehabt, wir haben Kindergarten da gehabt, haben den Kindern dann das alles gezeigt, erklärt. Die durften dann auch mal die Eier rausholen, dass die mal sehen, wo kommen eigentlich die Eier her, nicht aus dem Supermarkt, sondern die liegen da im Nest drin und da sind auch Hühner drin. Also wie gesagt, da laden wir jeden gern ein, so wie wir Zeit haben, dass er uns besuchen darf. Wir sind auch hier sehr gerne auskunftsbereit. Um einfach diesen Gedanken in die Region rauszutragen. Leute, hört zu, es gibt da was, da lohnt es sich drüber nachzudenken. Und auch wenn wir es machen und wenn uns andere unterstützen, dann machen wir die Welt zwar nicht besser, aber vielleicht ein kleines bisschen besser. Und wenn da jeder so seinen Beitrag bringt, ja, dann denke ich, dann hat unsere Generation hier was ganz, ganz Wertvolles geleistet.
Ich glaube, das war doch jetzt mal ein sehr schöner Abschlusssatz, oder? Martin, Tine, ich danke euch vielmals für eure Zeit, für eure ja so offenen Worte und dass ihr da wirklich so viel Herzblut reinsteckt, das alles miteinander zu vereinbaren, aufzuklären, die Tiere ordentlich zu halten, sie leben zu lassen und sie sehr schätzen, finden wir ganz toll. Und ja, ich hoffe, ihr macht es noch ganz, ganz lange und wir hören uns mal wieder.
Das wäre nett. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, ja, hat Spaß gebracht. Danke.
Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren Kinder-Podcast, liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE. Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Plüms-Team.